Wir sehen diesen letzten großen Konflikt zwischen Jesus und den jüdischen Leitern. Wir haben gesehen in dieser direkten Konfrontation mit Jesus, wo es darum ging, woher seine Autorität hat, da haben sie den Kürzeren gezogen. Die Menschen haben geglaubt, dass Jesus ein Prophet ist. Und diese Leiter waren voll Menschenfurcht. Die haben sich nicht getraut, Hand an Jesus zu legen. Und dann haben sie begonnen, ein bisschen eine andere Taktik zu probieren. Jetzt versuchen sie, Jesus so hintenrum zu fangen. Versuchen, Jesus dazu zu bringen, dass er irgendetwas sagt, womit er sich beim Volk verscherzt, womit er den Respekt verliert vor dem Volk. Oder irgendwas sagt, womit sie ihn vor den Römern, der Besatzungsmacht damals, anklagen können. Und wir sind in einem Abschnitt in der Mitte einer Serie von Fangfragen und Gegenfragen, die Jesus diesen jüdischen Leitern stellt. Erste Frage war von den Jüngern der Pharisäer, das waren die Orthodoxen, könnten wir sagen, und den Herodianern, das waren die Anhänger von Herodes, diesen König, der ja mit gutem Willen von den Römern ein bisschen mitregieren durfte. Und diese erste Frage war über das Verhältnis zwischen Staat und Steuern, zwischen ihrem Verhältnis zu den römischen Besatzern. Und Jesus im Vers 19 hatte ihnen gesagt, zeig mir die Steuermünze. Sie aber überreichten ihm einen Denar und er spricht zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sagen zu ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, gebt denn dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und gebt Gott, was Gottes ist. Das Abbild des Kaisers ist auf der Münze, also gebt die Steuer, die dem Kaiser gebührt. Aber ihr seid im Abbild Gottes geschaffen, im Ebenbild Gottes. Und jetzt gebt ihr Gott, was Gott gebührt. Zweite Frage war die Frage nach der Auferstehung und nach dem Leben nach dem Tod. Sadduzäer sind zu ihm gekommen. Die Sadduzäer waren die Naturalisten, könnten wir sagen. Diejenigen, die die Auferstehung und übernatürliche Dinge geleugnet haben. Und Jesus hat ihnen gesagt, ihr kennt die Schrift nicht und ihr kennt Gott nicht. Und er hat ihnen aus der Schrift gezeigt, dass Gott nicht ein Gott der Toten ist, sondern dass Gott ein Gott der Lebendigen ist. Wir haben auch besprochen, dass all diese jüdischen Gruppierungen sich gegenseitig gehasst haben. Aber alle haben Jesus gehasst und alle gehen jetzt auf Jesus los. Die Devise an diesem Tag war, einer auf alle und alle auf einen. Nächster Angriff ist wieder von den Pharisäern. Im Vers 34. Als die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Die haben sich sicher gefreut, dass Jesus die Sadduzäer, die ihre Feinde waren, zum Schweigen gebracht haben, diese ungläubigen Liberalen. Aber auf der anderen Seite waren sie nicht happy damit, dass Jesus hier jedes Gespräch gewinnt, jedes Argument. Und jetzt starten sie ihren zweiten Versuch. Im ersten Versuch haben sie ihre Jünger hingesandt, der war fehlgeschlagen, aber jetzt kommen sie selbst. Sie kommen und versammeln sich miteinander bei Jesus. Vers 35. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, das heißt ein Experte im alttestamentlichen Gesetz, wir könnten sagen ein Theologe heute und gleichzeitig ein Rechtsanwalt, ein Gesetzesgelehrter kam zu ihm, er fragte ihn und versuchte ihn, und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Er versuchte ihn. Aus Matthäus 12 wissen wir, dass dieser eine Mann offensichtlich aus ehrlichem Herzen zu ihm gekommen ist. Er hat ihn gefragt, weil er gemerkt hat, dass Jesus gut antwortet. Aber das war eine schwierige Frage, die ihn hier beschäftigt hat und eine schwierige Frage, die er in der Gegenwart von all diesen anderen Pharisäern gestellt hat. Und insofern war es eine Versuchung, insofern war es eine Prüfung für Jesus. Wenn er es nicht beantworten hätte können, dann, naja, wäre er ganz schön blöd dagestanden. Wäre das peinlich gewesen, hätte er sich blamiert. Und Jesus sprach, oder er nochmal sprach, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Oder welches ist das wichtigste Gebot? Jesus, was ist das Gebot, was du zum ersten Gebot in deinem Leben machst. was du zur höchsten Priorität machst, für dich und für uns. Was ist das Gebot, was die höchste Priorität hat? Das war eine Frage, die sie viel diskutiert haben untereinander und eine sehr umstrittene Frage unter diesen Gesetzesexperten. Die Schriftgelehrten haben gelehrt, dass es 618 Gebote gibt in diesem alttestamentlichen Gesetz. 248 positive, das heißt Gebote, und 365 negative, Verbote. Das ist klasse, ha? Eins für jeden Tag. Es war natürlich unmöglich, die alle zu halten oder wahrscheinlich sich die überhaupt alle zu merken. Und deswegen haben diese Gesetzesgelehrten begonnen, das Gesetz zu unterteilen. In die wichtigen Gebote und in die, die nicht ganz so wichtig sind. So ähnlich wie die katholische Kirche das macht. Ne? Die gibt es die Todsünden und dann gibt es die Sünden, die nicht ganz so schlimm sind. Und viele Menschen tun das. Sagen, es ist wichtig, dass ich niemanden umbringe und dass ich niemanden vergewaltige. Dass ich meine Frau nicht schlage, keine Bank ausraub. Die Dinge sind wirklich schlimm. Aber so eine kleine Notlüge hier und da, vielleicht ab und zu mal ein bisschen Kopierpapier mitgehen lassen von der Arbeit. Manche sagen vielleicht so ein kleiner Seitensprung hier und da. Das ist nicht so schlimm. Das tun ja fast alle. Das Wichtige ist, dass ich diese schlimmen Dinge nicht tue und dann bin ich okay. Dann ist alles in Ordnung mit mir. Dann bin ich ein gerechter Mensch. Dann wird Gott mich annehmen. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Im Jakobusbrief sagt uns der Herr, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Dann bist du schuldig geworden. Wenn du ein Gesetz brichst, wenn du auch nur ein Gebot Gottes brichst, wenn du einmal gegen seinen Charakter handelst oder denkst, dann bist du schuldig vor Gott. Dann brauchst du einen Erlöser. Seht ihr, ohne Erlöser sind wir tot in unseren Sünden, getrennt von Gott. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Wenn du dich selbst erlösen willst, dann musst du alle Gebote halten. Viel Spaß dabei. Das hat noch niemand geschafft. Wird auch nie jemand schaffen. Alle Menschen brauchen Jesus. Er ist der Einzige, der unsere Schuld getragen hat und weggenommen hat. Wir werden auch später dazu kommen. Aber welches von all diesen Geboten, die alle gut sind, welches ist das Höchste? Welches hat die höchste Priorität im Leben? Und frag dich persönlich, welches ist das höchste Gebot in deinem Leben? Oder vielleicht sollten wir es anders formulieren. Welches ist das höchste Prinzip, das höchste Ideal, für das du lebst? Lass uns das einfach auf die 10 Gebote beschränken. Was ist das Höchste? Vielleicht sagst du, das Höchste ist für mich die Wahrheit. Nicht zu lügen. Und Mann, das ist ein toller Wert, dafür zu leben. Wenn du einer bist, der für die Wahrheit lebt, dann bist du wahrscheinlich eine Ausnahme in unserer Gesellschaft. Vielleicht sagst du, mein höchster Wert ist die Ehe. Das Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Mein höchster Wert ist mein Ehemann oder meine Ehefrau. Ich bin ein Familienmensch. Familie. Das ist mein Ideal. Vielleicht sagst du, der Sabbat. Das Wochenende. Dafür lebe ich. Na, und nicht nur im wilden Sinn, um auszugehen, sondern durchaus auch in den Gottesdienst zu gehen. Ich will den Tag des Herrn heiligen. Vielleicht sagst du, das höchste Gebot ist für mich, den Namen Gottes nicht zu nichtigen auszusprechen und den Namen Gottes nicht zu lästern. Ich will jemand sein, der schön spricht. Jemand, der nicht flucht. Und wenn du das tust, dann bist du auch eine Ausnahmeerscheinung in unserer Gesellschaft. Ich will ein Vorbild sein für die Kinder. Vielleicht sagst du, nee, mein Ideal ist, nicht zu begehren, nicht habsüchtig zu sein oder neidisch zu sein. Das ist etwas Furchtbares. Und ich will loskommen davon. Mein Ziel im Leben ist, zufrieden zu sein. Frag dich, was ist das Höchste in deinem Leben? Was ist das höchste Prinzip, was dich leitet? Wir haben bald Silvester, die Zeit der guten Vorsätze ist da. Und all diese Vorsätze wären gut, wenn wir das zu unserem Ziel machen würden im nächsten Jahr. Meisten haben Vorsätze, die viel geringer sind, setzen da viel niedriger an. Sagen, ich möchte im nächsten Jahr 10 Kilo abnehmen. Oder ich möchte einmal joggen pro Woche. Oder solche Dinge. Ideale sind viel niedriger. Ich möchte mein Leben genießen. Oder vielleicht sagst du, ich will einfach meine Ruhe haben. Oder ich will reich werden. Was immer. Diese Werte wie Wahrheit und Familie und Zufriedenheit, das wären tolle Ziele. Das sind gute Werte. Es gab eine ganze Gruppe von diesen Gelehrten zur Zeit Jesu, die gesagt haben, es ist das dritte Gebot. Das haben sie favorisiert. Du sollst den Namen Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen oder den Namen Gottes nicht lästern. Mann, den heiligen Namen Gottes ehren. Das ist das Höchste im Leben. Aber Jesus zeigt uns einen Weg noch weit darüber hinaus. Im Vers 37 sagt er, er aber sprach zu ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das größte Gebot, sagt uns Jesus, ist Liebe. Sie haben erwartet, dass er ein Gebot rauspickt von diesen 10 oder von diesen 600 irgendwas. Aber Jesus sagt, wenn du liebst, dann erfüllst du alle Gebote, das ganze Gesetz. Es ist genial, was Jesus hier macht. Jesus sagt zuerst, Gott lieben, das ist das Höchste. Und er fasst sozusagen diese erste Tafel von den 10 Geboten, wo es um unsere Beziehung mit Gott geht, zusammen. Diese Gebote, du sollst keine Götter neben mir haben. Du sollst kein Götterbild machen, keinen Götzen machen. Du sollst den Namen Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen. Du sollst den Sabbattag, den Tag des Herrn, heiligen. Hey, wenn du Gott liebst, dann wirst du keinen Gott neben ihm haben. Wirst du keinen Götzen schnitzen, wirst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Wirst ihn ehren wollen, ihn suchen wollen am Tag des Herrn. Und dann fasst Jesus diese zweite Tafel, wo es darum geht, über unsere Beziehung mit den Mitmenschen. Und er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben. Das ist das zweite Gebot und es ist dem ersten gleich. Fasst diese zweite Tafel der 10 Gebote zusammen. Beziehung zu den Mitmenschen. Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, nicht lügen, nicht begehren. Wenn du deinen Nächsten liebst, dann wirst du nicht morden, dann wirst du nicht stehlen, dann wirst du nicht lügen, wirst nicht Ehe brechen, wirst nicht begehren. Vers 40, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Die ganze Ethik, die ganze Morallehre des Alten Testaments. Was Jesus hier tut, erhebt unsere Beziehung zu Gott und zu Mitmenschen auf eine ganz neue Ebene. Das ist sein Maßstab. Das ist sein Ideal. Zu lieben. Nicht Gesetzlichkeit. Das Befolgen von vielen kleinen Regeln. Nicht was Äußeres. Sondern Jesus macht es zu was Innerem, zu einer inneren Einstellung, zu einer inneren Motivation. Leute, das ist die größte Morallehre, die in der ganzen Geschichte gelehrt wurde. Aber Liebe ist nicht nur das größte ethische Ideal, Liebe ist auch unser größtes Bedürfnis. Mutter Teresa hat mal gesagt in so einem Interview, wo sie befragt wurde über Reiche und Arme und es zu vergleichen. Und sie hat gesagt, der Hunger der Liebe ist viel schwieriger zu stillen als der Hunger nach Brot. Die wirklich Armen wissen, was Freude ist. Ich finde Reiche viel ärmer. Manchmal sind sie viel einsamer in ihrem Herzen. Liebe, das ist unser größtes Bedürfnis. Weil wir sind geschaffen für eine Liebesbeziehung mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Liebe ist unser größtes Ideal, Liebe ist unser größtes Bedürfnis, Liebe ist auch unsere größte Motivation. Diese Unmengen von Liebesliedern zeugen davon. Wenn man das Radio einstellt, wahrscheinlich 80-90% der Lieder, die man hört, sind Liebeslieder. Motiviert durch Liebe. Wenn du Menschen 100 Regeln aufs Auge drückst, dann werden sie nur rebellieren. Es ist so in unserer Natur drin. Aber wenn du diese andere Person liebst, dann wirst du ihr gefallen wollen. Und willst es tun, was ihr eine Freude macht. Das ist unser Fehler. Wir bleiben so oft an diesen Äußerlichkeiten hängen. In unserer Beziehung mit Gott, Gesetzlichkeit in der Gemeinde. Weil Leuten all diese kleinen Regeln auflegen, die noch nicht mal in der Bibel drinstehen. Aber es sind unsere eigenen Standards. Und dann versuchen, die zu halten. Und wenn du sie nicht hältst, dann wirst du verurteilt. Anstatt, dass wir einfach Gott groß machen. Das ist das Vorbild, was wir bei Paulus sehen. Paulus betet, dass ihr Gott besser kennenlernt. Und seine Liebe besser kennt. Und dass ihr wisst, wie viel er für euch getan hat. Und dann fordert er seine Mitchristen einfach auf, darauf zu reagieren. Als Eltern soll nicht nur darum gehen, Regeln durchzusetzen. Und Regeln sind wichtig, Kinder brauchen Grenzen. Aber was noch wichtiger ist, ist zu sagen, ich liebe dich. Ich denke, oft rebellieren die Kids, weil sie sich nicht geliebt fühlen. Das Gleiche gilt für die Ehe. Ihr Männer, eure Frauen wollen nicht nur einmal pro Tag hören, dass er sie liebt, sondern wahrscheinlich 20 Mal, 50 Mal, 100 Mal. Und dann werden sie noch immer fragen, liebst du mich? Wir Männer denken uns, ich habe dir es einmal gesagt, als wir geheiratet haben, und wenn ich meine Meinung ändere, dann lasse ich es nicht wissen. Liebe ist nicht nur unser größtes Ideal, unser tiefstes Bedürfnis, unsere größte Motivation. Liebe ist die ganze Richtung, in die sich die Schöpfung und die Geschichte bewegt. Im 1. Johannesbrief im Kapitel 4 im Vers 8 sagt uns der Herr durch Johannes, Gott ist Liebe. Das ist sein Charakter, das ist sein Verhalten. Gott ist Liebe pur. Es gibt niemand liebevolleren, es gibt auch niemand liebenswerteren als Gott. 1. Korinther 13 sagt uns, die Liebe vergeht niemals. Es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, aber die größte von denen ist die Liebe. Das ist, was die Ewigkeit, was den Himmel ausmachen wird, ist Liebe. Ewig geliebt zu werden und ewig zu lieben. Und die ganze Geschichte bewegt sich auf diese ewige Liebesbeziehung zu zwischen Gott und denen, die seine Liebe haben wollen, die Beziehung haben wollen mit ihm. Das ist letztendlich, selbst wenn es in unserer Welt mal manchmal so furchtbar aussieht, das ist der ganze Fluss der Zeit. Es ist, wo letztendlich alles hingeht. Das letzte Wort, was Gott sprechen wird, ist Ewigkeit in seiner Liebe für alle, die es nur annehmen wollen. Und je mehr ich mich dem angleiche, je mehr ich Gott liebe und je mehr ich wie Gott liebe, desto mehr werde ich im Gleichklang mit dem sein, was Gott vorhat. Mit dem, wofür ich geschaffen bin, mit dem, worauf sich die ganze Geschichte zubewegt. Und desto gesegneter werde ich sein in meinem Leben. Auf der anderen Seite, je mehr ich Gott ignoriere und es missachte, und je mehr ich mich Gott unähnlich verhalte, desto weiter werde ich mich entfernen von dem Sinn des Lebens und von dem, worum es im Leben wirklich geht. Und desto unglücklicher werde ich auch sein. Seht ihr, es ist leichter, mit dem Strom zu schwimmen, als gegen den Strom zu schwimmen, gegen das zu leben, wofür wir geschaffen sind. Liebe, vielleicht im letzten Punkt, ist auch das, was uns glücklich macht. Irgendjemand hat mal gesagt, Liebe ist der Schlüssel, der uns das Tor zum Glück öffnet. Und das stimmt. Wenn du nicht geliebt bist oder dich nicht geliebt fühlst oder wenn du nicht liebst, dann kann alles Zeug der Welt es nicht ersetzen. Wir wissen das aus eigener Erfahrung. Wenn deine Freundin mit dir Schluss gemacht hat und bist deprimiert und trittst den Hund auf den Weg aus dem Haus und du holst dir deinen Los ab und Mann, du hast die Lotterie gewonnen. 100.000 Euro. Und du kommst in die Arbeit und der Chef sagt, hab gute Nachricht für dich, Gehaltserhöhung. Du denkst, ach, ist mir wurscht. Dann fährst in deinem Porsche rum. Und, aber alles ist so leer und alles ist so sinnlos. Und wirklich, was soll's? Auf der anderen Seite, wenn du verliebt bist, stehst du auf morgens mit einem Lied auf deinen Lippen. Und jede alte Karre springt nicht an, also läufst du zur Arbeit und du tanzt im Regen und bist zu spät, der Chef sagt dir, du bist gefeuert. Du denkst, ja, ist okay. Sie liebt mich. Das ist das Wichtigste. Liebe ist das, was unser Leben rund laufen lässt. Selbst in schwierigen Umständen. Selbst in schwierigen Zeiten. Und Gott ruft uns in so eine Liebesbeziehung mit sich. Und diese wunderbare Liebe zwischen Mann und Frau ist nur ein Bild für die Liebesbeziehung, die Gott mit uns haben will. Ist nur ein Schatten davon. Wo beginnt diese Liebesbeziehung? Wo beginnt sie? Nicht mit uns. Sie beginnt in Gott. Wie wir schon gesagt haben, Gott ist Liebe. Und wenn Gott uns das sagt, dann ist es nicht so irgendwie esoterisch, New Age, abstrakt mäßig. Das ist Schwachsinn. Liebe ist nicht irgend so eine Energie, die irgendwo rumschwebt. Liebe ist nichts, was eigenständig existieren kann. Liebe hängt zutiefst mit Personen zusammen. Nur Personen können lieben. Liebe ist die Charaktereigenschaft einer Person, ist das Verhalten einer Person, ist die Entscheidung einer Person, ist die Hingabe einer Person, vielleicht sogar die Gefühle einer Person. Und der Gott, der sich uns im Alten Testament und im Neuen Testament offenbart, der ist und er war immer der größte Liebhaber, den es überhaupt gibt. In seiner Person ist Liebe zur Vollendung gekommen. Und Gott offenbart sich, wir dürfen nicht versuchen, das zu verstehen, aber Gott offenbart sich uns als ein Gott, der sich in drei unterscheidbaren Personen offenbart. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, aber trotzdem ein Gott. Drei Personen und doch eins. Und Gott hat in sich, in dieser Dreieinigkeit, eine ewige, perfekte Liebesbeziehung. Aber irgendwann hat Gott beschlossen, dass er diese Liebe teilen will. Und Gott hat das ganze Universum geschaffen. Und dann hat er als die Krone der Schöpfung den Menschen geschaffen. Und er hat ihm seinen Atem eingehaucht. Und es heißt dort im 1. Mose, der Mensch wurde eine lebendige Seele. Er wurde eine Person wie Gott. Das heißt nicht, dass der Mensch Gott geworden ist. Er war immer noch eine Schöpfung. Aber er wurde Gott ähnlich. Das heißt, es ist im Abbild Gottes geschaffen zu sein, als Person zu existieren, so wie Gott eine Person ist, eine Persönlichkeit. Das ganze Universum hat Gott um des Menschen willen geschaffen. Und er hat es ihm geschenkt, als Geschenk. Und Gott liebt diese Menschen, wie der Vater seine Kinder liebt. Und er hat sie mit all seiner Liebe überhäuft. Und er hat sie hineingenommen in diese Liebesbeziehung der Gottheit. Liebe ist sowas Wunderbares, die Liebe Gottes, dass die Schreiber des Neuen Testaments es überhaupt nicht ausdrücken konnten mit menschlichen Worten. Es gab kein Wort, was das beschreiben kann. Kein menschliches Wort der Liebe oder kein Wort für menschliche Liebe konnte das fassen. Deswegen haben die Schreiber des Neuen Testaments ein neues Wort kreiert. Oder besser gesagt, ein altes Wort mit neuem Inhalt gefüllt. Und das ist dieses Wort Agape, das Gottes Liebe umschreibt. Gottes Liebe ist eine perfekte, eine völlig selbstlose, sich hingebende Liebe. Diese Hingabeliebe Gottes, das ist die Liebe, die dieses Wort Agape umschreibt. Und wenn ihr ganz am Anfang der Bibel lest, dann könnt ihr lesen, wie Gott und der Mensch diese wunderbare Beziehung hatten, diese Liebesbeziehung. Gott hatte einen wunderbaren Garten geschaffen, ein Umfeld, was dem Menschen völlig total entspricht. Und Gott ist spazieren gegangen mit dem Menschen in diesem Garten. Oh Mann, diese Intimität, diese Freundschaft, diese Liebe. Das ging so, bis es eines Tages zu einem großen Bruch kam in dieser Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Sieh, der Liebe ist nur aus freiem Willen, nur aus freier Entscheidung möglich. Wenn ich irgendjemanden von euch Frauen eine Pistole an den Kopf halt und sage, sag mir, dass du mich liebst, dann wirst du es vielleicht tun, aber das ist nicht Liebe, das ist Vergewaltigung. Liebe muss aus freiem Willen kommen, aus freier eigener Entscheidung. Und deswegen hat Gott den Menschen eine Entscheidungsmöglichkeit offen gelassen, sich gegen ihn zu entscheiden, gegen seinen Charakter, gegen seinen Weg der Liebe. Und genau das ist passiert. Satan, ein anderes geistiges Geschöpf, hat den Menschen verführt. Und der Mensch hat sich gegen Gottes Standard entschieden. Er hat sich gegen Gott entschieden, ihn abgelehnt. Und das ist, was wir Sünde nennen, wenn immer wir das tun. Gegen Gott handeln, uns gegen ihn entscheiden, gegen seinen Weg, das ist Sünde. Und die Konsequenz war ein sofortiger Bruch dieser Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und dadurch ist das ganze Tod und Leid und Sünde in diese Welt gekommen. Das ist die Menschheitsgeschichte, die Menschheitsgeschichte von Menschen getrennt von Gott ist, voll Schuld und Hass und Neid und Leid und Krieg und Tod. Aber wisst ihr was, diese Sünde hat nicht nur die Beziehung zwischen Gott und den Menschen gebrochen, sondern sie hat auch Gottes Herz gebrochen. Und obwohl der Mensch durch seine Sünde von Gott getrennt war und er sich selbst durch seine Schuld von Gott getrennt hatte, Gott hat nicht aufgehört, den Menschen zu lieben. Mehr noch, Gott hat in seiner Allwissenheit schon vorausgesehen, was passieren würde. Und er hat, noch bevor er überhaupt Raum und Zeit erschaffen hat und dann den Menschen da reingesetzt hat, hat einen Plan geschmiedet. Einen Plan, um diese gebrochene Beziehung zu kitten. Um den Menschen zu erlösen aus seiner Sündhaftigkeit, die ihn von Gott trennt. Das war ein sehr kostspieliger Plan. Der hat Gott unendlich viel gekostet. Seht schon, Agape-Liebe ist eine selbstlose Liebe, eine gebende, eine sich hingebende Liebe. Das Problem war, dass der Mensch, selbst wenn er es wollte, nicht mehr zurückkehren konnte in diese Beziehung mit Gott. Weil seine Schuld, seine Sünde hat ihn beschmutzt. Und Gott ist absolut rein, Gott ist absolut heilig, Gott ist absolut vollkommen. Und es ist unmöglich, so Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ist wie Wasser und, was ist das, Natrium, Natron? Das Zeug, hat wahrscheinlich in der Schule all den Versuch gemacht, wo dieses Stück Metall da in Wasser reingeschmissen und das ist abgesaust. Was war das? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Sag's laut. Natrium-Hydrogen-Carbonat. Also, irgendwie in die Richtung war ich schon. Natrium-Hydrogen-Carbonat. Hat sich abgestoßen, wie Wasser und Natrium-Hydrogen-Carbonat. Heiligkeit Gottes und Sündhaftigkeit des Menschen kann nicht miteinander gehen. Außerdem ist Gott absolut gerecht. Und er musste den Menschen dafür verantwortlich halten, was er getan hatte. Er konnte über diesen Regelverstoß nicht einfach so hinwegsehen. Na, wenn du jemanden umbringst und das Gesetz sagt, darauf steht lebenslang, und der Richter sagt zu dir, ja, drück mein Auge zu, ich lasse dich gehen, dann ist der Richter vielleicht barmherzig, aber er ist nicht gerecht. Aber Gott ist beides. Gott ist sowohl barmherzig als auch gerecht. Und er würde nie gegen seine eigene Natur handeln. Deswegen konnte Gott nicht einfach so Barmherzigkeit üben, weil das würde ihn ungerecht machen. Also Gottes Weg musste einen Weg beinhalten, Gottes Plan, um den Menschen rein und heilig zu machen, wie er ist, aber wo er gleichzeitig Barmherzigkeit üben kann, das heißt die Sünde nicht zurechnen und diese darauf stehende geistliche Todesstrafe, was Trennung von Gott ist, nicht zurechnen, die will er ja aufheben, aber gleichzeitig muss er auch gerecht sein. Er muss die Sünde richten. Er muss diese Strafe vollziehen. Kratzen uns den Kopf sagen, das ist ein ganz schönes Problem. Menschen selbst ist es unmöglich, sich zu erlösen, und ist es unmöglich, sich zu erlösen, diese Trennung wieder gut zu machen. Und der Mensch kann aus sich selbst niemals heilig und so perfekt und rein werden, wie Gott es ist. Er kann seine Schuld, die er schon hat, nicht wegnehmen. Wenn ich jetzt anfangen würde, perfekt zu leben von diesem Tag an, hätte ich noch immer den ganzen Mist, den ich schon gebaut habe. Der Mensch wird es nie schaffen, perfekt zu leben. Und Gott, er wollte ja auch nicht diese Strafe an ihm vollziehen. Er wollte ihn ja verschonen. Also die einzige andere Möglichkeit, die blieb, Gott musste selbst das alles in seine Hand nehmen. Das heißt, auch diese Trennung in sich aufnehmen. Diese Trennung wegnehmen aus dieser Beziehung zwischen Gott und sich selbst, und in diese Beziehung, könnten wir sagen, in der Gottheit aufnehmen. Das war sehr kostspielig. Und nur Gott könnte ein vollkommenes Leben leben. Und hört gut zu, das ist wichtig, das wirklich zu verstehen. Genau das ist sein Plan. Konzentriert euch noch ein bisschen. Das ist sein Plan. Und Gott hat ihm durch das ganze Alte Testament die Menschen darauf vorbereitet. Er hat sich ein Volk erwählt als Bild für diese Liebesbeziehung, die er mit uns haben will. Er hat uns all diese Bilder, all diese Typen, Abbilder, Schatten, heißt es im Neuen Testament, von seinem Plan gegeben. Diese ganzen Opfer, diese Feste, dieses Heiligtum im Alten Testament, diese Ereignisse in der Geschichte Israels. Weist uns alles auf dieses eine Werk hin, diesen einen Plan. Und er hat das Gesetz gegeben, dass die Menschen sich seiner Heiligkeit und auch ihrer eigenen Sündhaftigkeit bewusst sind. Und das war Gottes Plan. Gottes Plan war, dass Gott, der Sohn, Mensch werden sollte. Einer von diesen Menschen werden sollte. Und dass er dieses perfekte, vollkommene Leben leben sollte, das die Menschen nie leben können. Dafür durfte er keine einzige Sünde begehen, für die er selbst gerichtet werden könnte. Das würde den ganzen Plan zunichte machen. Sondern er hat dieses perfekte Leben gelebt, um dann als perfekter Mensch, der völlig unschuldig ist, diese Schuld der anderen Menschen auf sich zu nehmen und zu tragen. Und dadurch wurde er von Gott dem Vater getrennt. Diese Trennung ist in die Gottheit hineingekommen. Jesus hat am Kreuz ausgerufen: Vater, warum hast du mich verlassen? Genau darum, weil deine Schuld und meine Schuld auf Jesus gelegen ist. Und er hat ihn getrennt von Gott dem Vater. Er hat dieses vollkommene Leben für uns gelebt. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Und Gott, der Sohn, hat die Strafe, die Konsequenz für unsere Schuld auf sich genommen. Der Vater hat unsere Schuld im Sohn gerichtet am Kreuz. Er hat ihn verlassen. Jesus war getrennt vom Vater durch unsere Schuld. Er wurde als Verbrecher hingerichtet. Und seht ihr, dadurch kann Gott gleichzeitig völlig gerecht sein, weil er Sünde gerichtet hat, aber auch völlig barmherzig sein. Er muss uns Menschen, unsere Schulden nicht zurechnen. Er kann uns frei sprechen, weil ein anderer es für uns getragen hat, es uns abgenommen hat. Und deswegen, wegen dem, was Jesus für uns getan hat, kann Gott uns auch ein völlig perfektes menschliches Leben als Geschenk anbieten und zurechnen. Nämlich das Leben, das Jesus für uns gelebt hat. Ein Gerechter hat die Schuld der Schuldigen getragen. Deswegen können wir als ein Schuldiger auch mit seinem gerechten Leben umkleidet werden. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Das ist Gottes Plan. Die einzige Bedingung, dass es für uns wirksam wird, ist, dass wir es persönlich für uns annehmen. Gott hat sich nicht geändert. Gott wird sich uns noch immer nicht aufzwingen. Gott wird uns nicht zwingen zu einer Beziehung mit ihm. Er wird uns nicht in seinen Plan hineinzwingen. Er will eine Liebesbeziehung. Er will, dass sich die Menschen persönlich für ihn entscheiden. Diese Erlösung in Jesus annehmen und in diese Beziehung mit ihm eintreten. Fragt euch vielleicht, was hat das mit unserem heutigen Text zu tun? Das ist ganz wichtig. Ganz wichtige Vorarbeit, die wir hier leisten für unsere heutigen Verse. Wir müssen das verstehen, Liebe ging von Gott aus. Gott liebt dich mit ewiger Liebe. Und selbst nachdem wir rebelliert haben, uns von ihm abgewandt haben, hat Gott dich geliebt. Mit einer ewigen Liebe. Mit einer kostspieligen Liebe. 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, den, der Sünde nicht kannte, Jesus hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der Vater liebt dich mit einer gebenden Liebe. Johannes 3, 16. So hat Gott die Welt geliebt, uns geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Eine gebende Liebe. Gott, der Sohn, liebt dich mit einer hingebenden, aufopfernden Liebe. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Siehst du, Gott hat dich erschaffen, Gott liebt dich. Gott hat dich erlöst, er hat den Preis für deine Schuld bezahlt. Er hat seine Liebe über jeden Zweifel erhaben demonstriert. Und er bietet dir Erlösung an. Vergebung deiner ganzen Lebensschuld. Und jetzt will er, dass du es annimmst und dass du reagierst auf seine Liebe. Er will nicht irgendeine erzwungene, gesetzliche, äußere Arbeitsbeziehung mit dir haben, sowas Religiöses. Er will eine Liebesbeziehung haben. Das ist, was Gott wirklich will von uns. Er will, dass du seine Liebe erkennst und dass du darauf reagierst. Aus persönlicher, freier Entscheidung. 1. Johannes, Kapitel 4, da heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Was will Gott von uns Menschen? Das ist ganz einfach. Gott will, dass wir ihn lieben. Was will Gott von dir? Dass du ihn liebst. Er sprach zu ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Gott lieben. Wir können es kurz zusammenfassen. Du sollst Gott lieben mit allem, was du bist. Mit deinem ganzen Herzen, ganzen Willen, mit all deinen Entscheidungen, deinem Denken, deinem Tun, deinem Verstand, deinen Emotionen, deiner ganzen Hingabe, deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Leben, mit deiner ganzen Person. Das Wort für lieben hier ist das griechische Wort agapao, abgeleitet von diesem Wort agape. Von Gottes Liebe. Dieses Wort lieben hier ist nicht eine emotionale Liebe. Einfach so Liebesgefühle, so warme. Unsere Gefühle sind einmal unten, einmal oben. Es wäre keine beständige Liebe. Das Wort agapao ist abgeleitet von Agape. Diese Liebe, mit der Gott uns liebt. Und das ist eine selbstlose, aufopfernde, gebende, dienende Hingabeliebe. Die wird uns im 1. Korinther 13 beschrieben. Das ist, was es biblisch gesehen heißt, zu lieben. Also Gott lieben. Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 beschreibt uns das gut. Sagt Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, das heißt euch selbst, darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Gebt euch Gott hin. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist vernünftig. Ich meine, was sollten wir sonst tun nach all dem, was er für uns getan hat? Was sollten wir sonst tun? Denk mal vernünftig nach. Was sollten wir sonst tun, als uns ihm zurückgeben? Das ist das Größte. Das ist das Wichtigste. Das ist das Höchste in deinem Leben. Gott lieben. Es ist nicht neu, was Jesus hier zitiert. Er zitiert aus 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5. Die Juden haben das Schema genannt. Es war das Glaubensbekenntnis Israels. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele oder deiner ganzen Person und mit deiner ganzen Kraft. Liebe Gott mit allem, was du bist. Liebe Gott mit allem, was du hast. Die Juden haben das jeden Morgen rezitiert. Haben sich kleine Schachteln gemacht. Aufgeschrieben, in die Schachtel getan und an den Türpfosten gehängt. Haben sie aufgeschrieben, in eine kleine Ledertasche getan und die auf ihre Stirn gehängt. Wenn ihr orthodoxe Juden seht, seht ihr das vielleicht noch. Sich daran erinnern, ist das Höchste, Gott lieben mit allem, was wir sind. Und hier sind diese Pharisäer. Sie haben gestritten, welches das größte Gebot ist. Sie haben es genau da gehabt. Genau vor ihren Augen. Aber sie waren so verblendet, so verloren in ihrer Religiosität und in ihrer Gesetzlichkeit, dass sie das Wichtigste vergessen haben. Die Liebesbeziehung zu Gott. Das ist das Wichtigste. Das ist das Größte. Dann sagt Jesus, das zweite Gebot aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist ihm gleich. Es hängt mit dem ersten Gebot zusammen. Seht ihr, niemand kann seinen Nächsten wirklich lieben, wenn mit dieser Art der Liebe, wenn er eine Liebesbeziehung hat mit Gott. Ohne Gott ist es unmöglich, so zu lieben. Ohne Gott ist es unmöglich, sich selbst zu verleugnen und den anderen höher zu achten als sich selbst. Ohne Gott in uns selbst haben wir nicht die Kraft, haben wir nicht die Motivation, das zu tun. Das ist das Problem von all diesen Religionen, von all diesen tollen, weisen Lehrern. Haben manche wirklich gute Dinge gesagt? Ich glaube, Buddha hat gesagt, was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinen anderen zu. Hey, tolle Lehre. Aber wer gibt dir die Kraft, so zu leben? Nicht Buddha. Oder Allah oder sonst irgendwer. Es ist nur der lebendige Gott. Nur er kann dir die Kraft geben, so zu leben. Und auch hier, in diesem zweiten Gebot, wenn es heißt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Auch hier ist nicht von Gefühlen die Rede in erster Linie. Unsere Gefühle folgen dem. Auch hier ist das Wort Agapao. Hingabeliebe. Also wenn du Gott hingegeben bist mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, liebst, wenn du dir bewusst bist, wie unendlich er deine Nächsten liebt, nämlich wie dich, dann ist es gar nicht so schwer, den Nächsten auch zu lieben. Selbst wenn dieser Mensch in sich selbst nicht liebenswert ist. Und es gibt solche Menschen. Ich bin einer davon. Selbst wenn wir in uns selbst nicht liebenswert sind, aber Gott liebt ihn und ich kann ihn lieben für Gott, weil ich ihn liebe. Oder besser gesagt, ich lasse Gott ihn durch mich lieben, weil ich ihm hingegeben bin. Kirchenvater Augustinus hat gesagt, wenn du Gott so liebst, dann kannst du tun, was du willst. Dann wirst du ihm gefallen wollen und du wirst sein Herz haben. Es hängt zusammen, wenn du Gott liebst, dann wirst du auch deine Mitmenschen lieben. Und es ist eine Hingabeliebe. Besten ausgedrückt durch das, was Jesus uns gezeigt hat im Philipperbrief im Kapitel 2. Wo es heißt, habt dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe, die in Christus Jesus war. Indem er nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Wenn uns das bewusst ist, dass diese Liebe, von der hier die Rede ist, eine Hingabeliebe ist, dann räumt das schon auf mit diesem Nonsens, wo Leute diesen Vers aus dem Kontext rausreißen und sagen, hier steht, ich muss mich zuerst selbst lieben, bevor ich andere lieben kann. Schwachsinn. Es geht hier gar nicht um Gefühle, es geht hier um Hingabe. Allein, dass Leute das sagen, dass dadurch beweisen sie, dass sie sich selbst lieben. Das ist eine selbstsüchtige Aussage. Ich muss mich selbst zuerst selbst lieben lernen, bevor ich andere lieben lerne. Weil sie sagen, ich zuerst und dann die anderen. Das ist völlig selbstsüchtig. Lies es mal genau. Jesus geht davon aus, dass du dich selbst schon liebst. Liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst schon liebst. Davon spricht er hier. Wir sind uns alle selbst hingegeben. Und das war eines der ersten Dinge, die ihr heute getan habt. Indem ihr aufgestanden seid und aufs Klo gegangen seid. Wahrscheinlich eines der ersten Dinge war, dass ihr euch im Spiegel geguckt habt. Und euch hergerichtet habt. Weil, hey, wir wollen ja gut aussehen vor den anderen. Und dann, ich traue mich wetten, ihr habt auch alle gegessen. Und wenn wir uns wehtun, wenn wir uns verletzen, dann verbinden wir uns. Und das ist, was Jesus sagt. Du bist ja selbst schon ziemlich gut hingegeben. Du liebst dich selbst ziemlich gut, du versorgst dich selbst ziemlich gut. Und jetzt sei genauso besorgt um deine Nächsten, wie du schon um dich selbst besorgt bist. Und sei deinem Nächsten genauso hingegeben, wie du dir selbst schon hingegeben bist. Selbstsucht ist nie die Antwort des Problems, das ist das Problem. Selbstsucht zerstört uns. Deswegen, wenn du deprimiert bist, nicht gut drauf bist, das Blödste, was man so einem Menschen sagen kann, ist, du musst lernen, dich selbst zu lieben. Dreh dich noch ein bisschen mehr um dich selbst. Ja, wirst Leben noch mehr versauen. Die Antwort ist, schau von dir selbst weg und gib dich Gott hin und deinem Nächsten hin. Und dann wirst du ein glückliches, erfülltes, heiles, zufriedenes Leben haben. Eigentlich geht es um eine einzige Frage heute Morgen. Und ich bin schon fertig. Aber es geht um eine einzige Frage heute Morgen. Und die ist, liebst du Gott? Liebst du Gott mit allem, was du bist? Bist du Gott völlig hingegeben? Wenn ja, dann wirst du richtig leben. Dann wirst du auch deine Nächsten richtig behandeln. Jesus hat uns gesagt in Matthäus 6, er hat gesagt, wenn du Gott zuerst suchst und sein Reich, dann wird er dir alles hinzugeben, was du brauchst. Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 21. Das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Wenn du für Jesus lebst, dann ist er auch dein Leben. Das Leben ist für mich Christus, die Lebensqualität. In Jesus haben wir Leben in Fülle, hier. Wir können glücklich sein, unabhängig von unseren Umständen. Aber er sagt auch, das Sterben ist Gewinn. Wenn du Gott liebst, wenn das deine erste Priorität ist, dann wird Sterben Gewinn sein. Weil wenn du stirbst, heißt es noch größere Lebensqualität. Noch tiefere Beziehung mit ihm. Das ist, worum unser Leben sich drehen soll. Das ist, wozu wir geschaffen sind. Das ist Gottes Plan. Das ist der Sinn unseres Lebens. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist. Dies ist das Größte und das erste Gebot. Lass uns beten. Herr, wir wollen dir Danke sagen für deine Liebe. Wir sind erstaunt vor dir, fasziniert von dieser Liebe. Es ist eine Liebe, die unser Verstehen übersteigt. Vater, ich bitte dich, dass wir darauf reagieren. Vater, ich bete, wenn irgendjemand hier ist, der dich noch nicht persönlich kennt, der sich noch nie entschieden hat, es anzunehmen, was du am Kreuz für ihn getan hast und noch nie in diese Liebesbeziehung mit dir eingetreten ist, sich noch nie für dich entschieden hat, bitte ich, dass du zu diesen Herzen sprichst heute Morgen, sie zu dir ziehst, sie dich einfach einladen, in ihr Leben zu kommen. Ich bete aber auch für alle, die das schon getan haben, dass sie es wirklich begreifen, dass das ist, worum sich das ganze Leben dreht. dass das das absolut Wichtigste ist. Dich zu lieben, Gott. Dir ganz hingegeben zu sein. Dass, wenn das in Ordnung ist, auch alle anderen Bereiche unseres Lebens automatisch die richtige Reihenfolge einnehmen und in Ordnung sein werden. Mach uns zu Liebhabern von dir, Gott. So sollten wir reagieren auf deine Liebe, die dich lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Darum bitten wir, Herr, in Jesu Namen. Amen.